Wunderschönen guten Morgen nochmal. Manchmal, wenn man so unterwegs ist, ich genieße ja Jesus, ne? Egal wo ich hinkomme, ich genieße Jesus einfach wirklich sehr. Also ist wirklich so. Ich stehe dann manchmal da in diesen Vorbereitungszeiten oder Lobpreiszeiten und freue mich. Und manchmal scheint das ein ungewöhnliches Bild zu sein, dass man in der Lobpreiszeit steht und sich freut. Oh, da lächelt jemand. Aber es wird immer mehr, dass Leute sich freuen. Ich meine, ich finde ja, dieser Vers im Petrus, den finde ich ja wirklich wichtig, ne? Wo steht, also wo der im eigentlichen Text steht, dass wir uns mit ekstatischer Freude, dass wir in ekstatischer Freude jubeln und so das Ziel unseres Glaubens erreichen. Das finde ich irgendwie ziemlich krass. Also, ich will ja nicht sagen, dass wir nicht, wenn wir uns nicht in ekstatischer Freude jubeln, dass wir dann das Ziel des Glaubens nicht erreichen. Das will ich ja gar nicht sagen, aber man sollte wenigstens mal darüber nachgedacht haben. Naja, ich meine, jetzt können wir natürlich versuchen, die Freude zu produzieren, oder wir können versuchen, rauszufinden, warum das eigentlich so sein sollte. Habe ich das schon mal gesagt? Ich denke ja, dass ein Problem, was wir vielleicht haben könnten, darin besteht, dass wenn wir, also wir haben ja, ich freue mich dermaßen auf die Mai-Konferenz. Da kommt Seth und da kommt Joaquin und da kommt Jeff und die werden den Leuten die Hände auflegen und es wird viel Freude freigesetzt werden. Und das haben wir ja alles schon gehabt. Und der Punkt ist halt, dass manch einer irgendwie nicht die Connection hinkriegt zwischen dem Grund unserer Freude und der Freude. Wenn man die Connection nicht hinkriegt, wenn man nicht hinkriegt zu verstehen, dass es einfach ekstatisch sein kann. Also dieses Wort muss man sich irgendwie jetzt wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Ich finde ja dieses Wort schwierig, ne? Ekstase. Aber dass man ekstatisch Erfahrungen machen kann, wenn man sieht, was Jesus für uns getan hat und die Offenbarung des Heiligen Geistes, die kommt, uns wirklich in Zustände versetzen kann, wo wir nicht mehr wissen, ob wir lachen oder heulen sollen. Wenn man diese Verbindung nicht hinkriegt, dann ist diese Freudegeschichte nur sowas wie Kirmes. Und von Kirmes hat man dann auch irgendwann mal die Nase voll. Aber und dann passiert das, dass Leute sagen, ja, ich habe das erlebt, hat nichts gebracht und ziehen wieder fort, ja. Und das ist es nicht. Es ist schon irgendwie entscheidend, dass wir die Verbindung herkriegen, dass Jesus der Grund für unsere Freude ist. Und wenn man das sieht, dann hört das auch nicht auf. Das wird schlimmer. Heute Morgen haben wir unten gestanden, da wusste ich auch nicht, ob ich heulen oder lachen sollte, unten in unserem Dings da. Im goldenen Raum, genau, im goldenen Saal. Im Königreichssaal. Unten. Im Keller. Im Königreichskeller. Im Weinkeller. Im Königreichsweinkeller. Okay, ich möchte heute über den bekannten Begriff sprechen, Transformation. Ne? Kennen wir alle, Transformation ist aus dem Englischen. Bitte? Transformation, ja. Ja, ist wichtig, Transformation. Nee, nicht mit Manna, sondern mit Nation. Ah. Nee, Transformation. Nein. Du kannst das auch auseinandernehmen, du kannst auch sagen Transformation. Und wenn man das Englisch ausspricht? Oh, hey. Hat sich jetzt schon gelohnt, hier zu sein, du. Ja. Ich habe das aus dem anderen deutschen Wort Reformernation abgeleitet. Ist gut, oder? Wow. Oh. Oh, Jesus. Ich wollte vielleicht noch sagen, ich fliege morgen nach Neuseeland. Und der dürfte gerne an mich denken. Ich bin da für 1,5 Wochen oder so, bin ich da unterwegs, bin eingeladen zu sprechen. Und das ist echt gut. Das wird bestimmt super. Okay, also Transformation, das ist das Thema. Ist das für mich? Oh, das führt zur Transformation. Ja, danke, Jesus. Also, ihr kennt ja, also ich meine, klar, kommt, wir kommen von dem Begriff der ohne das Manna, also nur mit dem Zion, Transformation, ohne das Na eigentlich. Das Ma ist ja drin, das ist nur nicht das Manna. Also es kommt eigentlich aus dem, von der Transformation und den Begriff haben wir auch alle schon mal gehört, ne? Ja? Und das ist, glaube ich, eigentlich in Wirklichkeit gar kein englisches Wort, sondern ich glaube, in Wirklichkeit ist das eigentlich ein lateinisches Wort. Transformare ist das? Was heißt denn das? Was? Ja, überführen? Überformen, verformen, umformen. Das wird es heißen, auf jeden Fall, weil ich kenne eigentlich nur das griechische Wort dazu. Und das bedeutet irgendwie, glaube ich, das Gleiche. Das ist das griechische Wort Metamorphose. Ja? Und dieses Wort ist in der Bibel, ja, das, nur dass wir das wissen, das Wort ist in der Bibel, das ist zum Beispiel in der Bibel, als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg ist und er vor ihren Augen umgestaltet wird, transformiert wird oder Metamorphose erlebt oder metamorphosiert wird oder wie man das sagt, keine Ahnung. Außerdem spricht Römer 12 von Metamorphose oder Transformation, wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Denkens. Und wenn wir jetzt von Transformation sprechen, dann sprechen wir im Allgemeinen von persönlicher Transformation, also dass wir selber verwandelt werden, andere Menschen werden, und wir sprechen von Transformation von Gesellschaft. Und ich würde dann noch eins hinzufügen, würde sagen, von Transformation der ganzen Schöpfung. Und ich muss jetzt auch gleich euch enttäuschen, ich rede hier über nichts Neues. und zwar haben wir ja die letzte Zeit darüber gesprochen, was es bedeutet, in Christus zu sein, und ich höre nicht auf. Weil, also ich versuche mal zu gucken, ich muss gucken, wie ich das mache. Ja, weil ich glaube, dass Transformation und in Christus sein unbedingt zusammenhängen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir, dass Jesus für uns gekreuzigt worden ist mit unserer alten Menschheit und dass er uns in sich eingepflanzt hat und wir jetzt eine neue Schöpfung sind, indem wir auferstanden sind. Und wir haben viel darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir Christus anschauen. Also ich hatte am letzten Sonntag, glaube ich, war das, habe ich darüber geredet, wie gehe ich denn damit um, wenn das so aussieht, als wäre ich noch nicht am Ziel angekommen. Erinnert euch dran? Also der Punkt ist, dass uns alles Mögliche abhalten will, davon auf ihn zu schauen. Und ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen vielleicht auch für euch innerlich so entschieden habt, ja, ich will das mehr auf Jesus schauen. Wenn er das getan hat, würde mich mal interessieren, ob Leute sagen, hier sind, die sagen würden, ja, ich habe in gewisser Weise Veränderungsprozesse erlebt. Könnte ich mal deine Hand sehen, wenn das so ist? Das ist schön, das freut mich, dass da wenigstens ein paar sind. Also ich erlebe das echt interessant. Also eine Sache, die ich zum Beispiel erlebe, ist, dass ich Menschen wirklich anders wahrnehme. Das ist komisch. Also es ist echt, ich nehme Menschen anders wahr. Da sage ich gleich auch noch was dazu. Und ich glaube, dass das eigentlich auch normal ist. Und ich finde es schrecklich, dass das bei mir nicht schon viel früher passiert ist, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir sind in Christus. Und ich glaube, da gibt es noch einen wichtigen Punkt, nämlich die Frage nach Identität. Ja? Wir müssen irgendwie checken, dass wir unsere Identität nicht finden, indem wir sie bei uns suchen. Also ich finde meine Identität nicht, indem ich jetzt suche, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Sondern ich finde meine Identität tatsächlich, indem ich auf Christus schaue und feststelle, wer bin ich denn in ihm? Aber darüber haben wir geredet und da möchte ich jetzt auch nicht noch viel mehr drauf eingehen. Jedenfalls ist es so, dass Jesus unsere Identität ist, er ist der Anfang unserer Identität und seine Erlösung hat einen Veränderungsprozess in uns angestoßen, der uns immer mehr in unsere wahre Identität hineinführt und in ihm, er ist der Anfänger und Vollender von allem. Er ist das. Er wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch zu Ende führen. Das ist alles, was Jesus in unserem Leben macht. Und den größten Freiraum, das zu tun, hat er, wenn wir ihn anschauen. Wenn wir immer wieder anschauen, diesen Transformationsprozess, der am Kreuz stattgefunden hat, nämlich, dass eine alte Schöpfung hingerichtet worden ist und neue aufgerichtet worden ist. Und wenn wir das angucken, gibt es die Möglichkeit für den Heiligen Geist in unserem Leben irgendwie das zu zementieren und sicherer zu machen und fester zu machen. Sodass du feststellst, wenn ich unterwegs bin, wenn ich meine Dinge so tue, ich handle nicht mehr so, wie ich früher gehandelt habe. Ich handle tatsächlich so wie eine neue Schöpfung, weil das bin ich. Und wir müssen uns dazu nicht anstrengen in dem Sinne. Jetzt ist das so, man kann sagen, dass Jesus sozusagen der Anfang von meinem Transformationsprozess ist, den ich erlebe. Jetzt ist mir da neulich eine Sache in den Sinn gekommen, die fand ich richtig spannend. Und vielleicht findet ihr die auch spannend. Jedenfalls habe ich so gedacht, es gibt ja dieses Bild von Transformation von der Raupe zum Schmetterling. Ne? Das kennen wir ja alle. Ja? Ist das da? Ja, dann passt es doch. Super. Prophetisches Malen. Voller Freude. und dieses Bild, das Interessante dabei ist, dass die Raupe sich einpuppt und dann fängt die sich an, selber zu verdauen. Und wenn ich das richtig weiß, und ich bin kein Biologe, da könnte der Manu jetzt dazwischen gehen, wenn er das besser weiß, ist das so, dass eigentlich nur noch ein paar ganz wenige, wenn nicht ein oder zwei Zellen irgendwie übrig bleiben, die in der neuen Schöpfung dann sozusagen enthalten sind. Der Rest ist komplett verdaut und war sozusagen Nahrung dafür, dass das Neue entstehen konnte. Und da habe ich mir überlegt, irgendwie kam mir dann der Gedanke, dieses Bild ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Jesus hat ja das Alte eigentlich vollständig hingerichtet. Aber dann ist mir so durch den Sinn gegangen, also wenn ich mir das alles ein bisschen anders vorstelle, wenn ich mir vorstelle, dass es hier nicht nur um mich persönlich geht, sondern wenn ich mir vorstelle, dass ich Teil der Schöpfung Gottes bin, und zwar der gefallenen Schöpfung Gottes. Ja? Wir sind ein Teil. Und Gott gesagt hat, nehme ich mir die Pointe weg, aber ich mache es trotzdem, und Gott einfach mal sagt, siehe, ich mache alles neu. Dann sagt er eigentlich, ich transformiere alles. Und dann ist für mich dieses Bild dieser Transformation ist, dass der Kern in Jesus Christus ist, der kommt und einen Prozess einleitet, indem er einfach das alte Wesen mit sich selbst hinrichtet. Und ich finde das, also es ist wieder neu ein Punkt, wo ich einfach extrem begeistert bin, weil ich schaue mir an, was Jesus getan hat und ich sehe, dass er den Anfang gesetzt hat dafür, dass eine ganze Schöpfung transformiert werden kann. Alles. Alles. Und wisst ihr, was ich glaube, was man sagen kann? Ich glaube, man kann Folgendes sagen. Es gibt eine Sache, die sicher ist. Gott wird alles neu machen. Das heißt, er transformiert alles, alles. Das heißt, schon hier können wir jetzt plötzlich, wenn wir das von dieser Perspektive betrachten, eins sehen. Transformation ist nicht unsere Idee. Es ist nicht, dass wir denken, es ist so eine tolle Idee, lass uns mal Städte transformieren. Wow, sind wir wieder schlau heute. Wir brauchen unbedingt gesellschaftliche Transformationen. Wir brauchen die. Aber weißt du was? Gott wird es tun, so oder so. Es ist sein Plan. Er macht es. Und ich muss mir nur nicht denken, dass meine Leistung irgendwann dazu geführt hat, dass wir so gut geworden sind im Transformieren von Städten. Das ist nämlich nicht so. Es ist Gott durch uns zuerst tun. Und das ist seine Festlegung. Er hat gesagt, ich werde alles neu machen. Ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Im Petrusbrief, ich bin schon wieder von meinem Konzept weg, so Mist, ey. Im Petrusbrief heißt es, ja, das ärgert mich so, weil ich denke, ich bin in der Reihenfolge an einer anderen Stelle als. Aber im Petrusbrief heißt es, wir erwarten neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist Transformation. Und ich meine, die Frage, die sich dann ja stellt, ist, also für viele ist ja der Gedanke erstmal, wenn man diesen Petrusbrief hört und dann diese Sachen hört, dann denken wir, ja, okay, Knall, Bam, und dann ist alles neu. Aber ich denke, dass diese Frage nach Transformation, die von Gott kommt und die er tut, hat ihren Anfang in Christus genommen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und ich glaube, dass es wichtig ist, darauf zu schauen, was Jesus eigentlich wirklich gemacht hat. Er ist Teil dieser alten Schöpfung geworden, hat sich mit dieser Schöpfung hinrichten lassen, um eine neue Schöpfung hervorzubringen. Und ich habe das immer wieder gesagt und ich sage es nochmal, ich habe keine Vorstellung davon, was es für Jesus bedeutet hat, zu sterben. Ich habe keine Vorstellung davon. Wir wissen, er war ganz Mensch, aber er war auch ganz Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es für ihn irgendwie eine Sicherheit gab oder so. Weißt du? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, dass es ein massiver Schritt war, den er getan hat. Und ich glaube, dass da in Christus sozusagen der Kern von Transformation gelegt worden ist. Und wenn ich die Bibel anschaue, dann würde ich sagen, dass eine Verwandlung hin zu neuen Himmeln und einer neuen Erde nicht ein Prozess ist, der ausschließlich mit dem Knall geschieht. Und ich würde auch nicht sagen, dass es ausschließlich prozesshaft geschieht. Sondern wenn ich die Bibel richtig verstehe, gibt es sowas wie einen Zeitpunkt, wo Jesus zurückkehrt. Und ich glaube, das ist die zweite Sache, die sicher ist. Ich glaube, es gibt drei Sachen, die sicher sind. Erstens, Gott will Transformation und er macht es. Also ich glaube, das steht fest, wie es Amen in der Kirche, ja. Gott hat sich festgelegt und macht es. Transformation findet statt, no matter what. Der zweite Punkt ist, der Anfang war in Christus, er hat das schon getan. Und der dritte Punkt ist, Jesus kommt wieder. Und dann wird dieses Ding abgeschlossen sein. Und ich meine, von dieser Perspektive aus finde ich auch nochmal was ganz interessant. Ich weiß den Vers nicht auswendig, aber ich weiß, Jesus hat gesagt, ich richte niemand, sondern wer das Wort nicht annimmt, was ich gesprochen habe, ist schon gerichtet, und zwar von dem Wort, das ich gesprochen habe. Und ich habe so gedacht, das ist doch interessant, weil eigentlich bedeutet Transformation für uns bedeutet zuallererst mal, dass wir das Wort sehen. Weißt du, dass wir Jesus sehen, wie er ist, und das erkennen wir aus dem Wort. Wir können Jesus anschauen, wir können anschauen, was er für uns getan hat. Wir sehen das im Wort. Und entweder lade ich das Wort ein, dass es Transformation in mir wirkt, oder ich wehre mich dagegen und dann bin ich schon gerichtet. Punkt. Für mich macht das so Sinn. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht. Aber das ist der Prozess, in dem wir uns befinden. Und es wird Bestandteile geben von der Schöpfung, sage ich mal. Also die werden diesen Prozess freiwillig und gerne durchlaufen. Und dann gibt es andere Menschen, die vielleicht sich dagegen wehren. Das sagt die Bibel. Es gibt einen Geruch vom Leben zum Leben und vom Tod zum Tod. Aber wir wollen, dass so viele wie möglich mitgehen. Und wir wollen Transformation sehen. Und als ich dann darüber anfing nachzudenken, ging es mir dann so, ich war im Auto unterwegs und plötzlich ist es, also es ist verrückt irgendwie, aber irgendwie war es für mich so. Ich habe dann mich umgeschaut und habe so den Himmel angeguckt und habe gedacht, komisch, das ist wie in einem Kokon, wie in so einer verpuppten Raupe. Das ganze Ding ist dabei, sich selbst zu verdauen und was Neues hervorzubringen. Und dann ja, ich habe hier mehr Bibelstellen da, die mache ich jetzt nicht. Nee, aber dann habe ich mich gefragt, ja, wie funktioniert das dann? Wo ist dann unser Anteil darin? Und darüber möchte ich jetzt noch kurz was sagen in den letzten paar Minuten, die uns verbleiben. Also, ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ich habe so gedacht, Also dieser Gedanke kommt mir nahe, dass Transformation irgendwie was ist wie was Ansteckendes. Das wird weitergegeben. Weißt du, die Säfte zur Verdauung fließen weiter von Zelle zu Zelle. Die kommen ja nicht gleichzeitig von überall her, sondern die fließen weiter, die werden weitergegeben. Und irgendwie denke ich, dass es richtig ist, wenn man sagt, transformierte Menschen transformieren Menschen. Und ich glaube, dass es das ist, worum es geht. Und das ist unsere Beauftragung. Ich habe gestern hatte ich Zeit in Karlsruhe ein bisschen rumzulaufen. Das habe ich gemacht, weil ich sonst überhaupt keine Bewegung gekriegt habe. Und dann gehe ich durch die Stadt. Ich war alleine und waren so verschiedene Stände. Und ein so ein Stand war von Christen da. Und da waren dann drei Leute, ein bisschen älter, die mit einer Gitarre da standen und Lieder gesungen haben von einem Liederbuch, das ich nicht mehr kenne. So alt war das. Und ich bin da so vorbeigegangen und habe echt so einen Herzschmerz gehabt. Habe gedacht, oh Jesus, so, ne? Also ich finde das super, dass die Leute das tun, aber es kommt so überhaupt nicht an. Überhaupt nicht. Und dann läuft neben mir ein Typ, ein älterer Mann, um die 60, und sagt zu mir, oh, ist das schön, ne? So, genau so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, was das Problem ist? Das Problem ist, die Botschaft ist das Beste, was wir jemals kriegen können. Aber wie es präsentiert wird, ist leider unrelevant. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Und ich meine, normalerweise, wenn so ein Gespräch, wenn so ein Mensch so anfängt, mit dir zu reden, dann merkst du, dass da irgendwie ein Sarkasmus ist und so. Und das war auch ein bisschen so. Und normalerweise sind solche Gespräche richtig schwer, aber ich hatte irgendwie, ich hab da gestanden und habe gedacht, ich will die wertschätzen, was die hier machen, ich will denen nicht in den Rücken fallen, ich bin ihr Bruder, weißt du, auch wenn mir das überhaupt nicht gefällt, dieser Style, aber ich möchte auch einen Menschen erreichen. Also habe ich so dieses Gespräch gestartet und dann habe ich ihm die Botschaft erklärt. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, die Botschaft ist nämlich, dass Jesus gekommen ist und ein Wesen, in dem wir alle irgendwie integriert waren, genommen hat. Und dieses Wesen, das hat dazu geführt, dass wir immer wieder Dinge verkehrt machen und Sachen vor die Wand fahren. Dieses Wesen hat er genommen und hat es hingerichtet und hat uns frei gemacht und in sich selber eingepflanzt, sodass wir jetzt aus einem neuen Leben, aus einem neuen Wesen Kraft schöpfen können und ein völlig verändertes Leben leben können. Ich glaube, also, und so hatte ich es ihm erklärt und er hat es verstanden. Ja? Erstmal war er ruhig. Und dann hat er gesagt, naja, aber dafür brauche ich ja die Kirche nicht. Ich so, und dann hat er nachgelegt und hat gesagt, da kann man doch besser mit Buddha. Und da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, das Problem da ist, dass alle Religionen dieser Welt uns zeigen, wie wir besser leben sollten. Alle. Und alle erwarten von uns, dass wir dieses Ziel mit unserer Kraft erreichen. Außer im wahren Christentum. Da zeigt uns Gott das Ziel, das wir erreichen sollten, aber er gibt uns seine Bevollmächtigung und seine Kraft, dass wir da hinkommen, sodass wir nicht mit eigener Anstrengung da landen müssen. Da war er wieder ruhig. Und dann sagt er, ja, aber dafür brauche ich die anderen Christen nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, das Problem hier ist, dass ich habe ja gerade mit Ihnen darüber gesprochen, dass wir sozusagen lernen können, aus etwas auszutreten, was früher unser altes Wesen war und was Neues reinkommen können. Und die Schwierigkeit ist, dass natürlich solche falschen Verhaltensmuster sich am besten in Gemeinschaft mit anderen Menschen zeigen. Und das ist super hilfreich, wenn man Leute um sich hat, die das gleiche Ziel verfolgen. Deswegen vertrete ich die Ansicht, dass es schon Sinn macht, in die Kirche zu gehen. Und dann war er an einem Punkt, wo ich gedacht habe, der bricht gleich zusammen. Der hat plötzlich gezuckt. Und ich dachte, der fängt gleich an zu heulen. Und dann war ich selber überrascht. Ja? Ich habe den Eindruck gehabt, ich habe einen Punkt erwischt bei ihm, mit dem er selber nicht gerechnet hat. Und bei der ganzen Sache war das Interessante dabei, dass ich wollte weder die Leute, die dort standen und gesungen haben, noch ihn, also weder die wollte ich verraten sozusagen, aber ich wollte ihn auch mit Liebe erreichen. Ich wollte ihn auch nicht zu Tode reden. Ich habe mich auch wirklich angestrengt, ihm zuzuhören, wenn er geredet hat. Das fällt mir ja sehr leicht. Aber es war gut. Und dann haben wir uns verabschiedet. Er hat sich gefreut. Ich hab ihm die Schulter geklopft und habe gesagt, Segen für Sie. So, ne? Und wir sind auseinandergegangen. Und ich fand das richtig gut. Und das, ich glaube, wenn wir über Transformation sprechen, das ist ein Riesenwort. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Duisburg transformiert sehen wollen, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir wollen, dass Deutschland transformiert wird, wenn wir wollen, dass Europa transformiert wird, das ist ein Riesenwort. Aber wir wollen das. Da lege ich nicht drauf ein. Aber wir wollen das. Ich will, dass Duisburg verwandelt wird und dass das Reich Gottes in die Stadt kommt. Ich will, dass der Himmel hier auf die Erde kommt. Amen. Und das ist ein Riesending. Wie kann das nur funktionieren? Wie kann das funktionieren? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir zuerst mal verstehen, dass Transformation nicht unsere Idee ist, es ist Gottes Idee. Und der hat sie vor und der macht's und der tut sowieso, ob wir mitmachen oder nicht. Er macht's. Gott macht Transformation, nicht an uns. Sollten wir verstehen, wäre wichtig. Dann der zweite Punkt, der dabei wichtig ist, ist, dass wir verstehen, einer allein ist an dieser Stelle nicht wirklich ausreichend. Oder ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes reicht nicht aus. Es reicht auch keine Gemeinde aus und es reicht auch keine Denomination aus, sondern eigentlich ist es so, dass alle gebraucht werden. Und eigentlich ist es so, dass jeder zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, und vor allem, wenn wir von Neuem geboren sind, ist jeder Teil dieser Transformation geworden. Und transformierte Menschen transformieren Menschen. Und zwar nicht aus Anstrengung, sondern weil wir so leben. Und die Frage, was mich wirklich beschäftigt, ist, wie geht das? Wie kann das sein? Und ich glaube, es gibt viele Punkte dabei, aber ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt das Thema Liebe ist. Die Bibel spricht davon, wir sollen niemandem etwas schuldig sein, als nur einander zu lieben. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gebotes. Und ich glaube, dass wenn wir uns in dieser Liebe bewegen, dann ist das so, als wenn wir diesen Verdauungssaft zu den anderen weitergeben, die noch nicht Transformation erlebt haben, die dann noch nicht. Ich glaube, das ist der Punkt, der dieses Ding weiterfließen lässt. Und die Herausforderung dabei ist, wirklich in der Liebe zu bleiben. Also ich habe es gesagt, die Bibel spricht davon, dass Liebe die Erfüllung des Gebotes ist und so weiter. Und dann gibt es diesen einen tollen Vers wo ist denn das? In der Bibel. Ich habe das auch hier stehen. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich es stehen habe. Markus 10, 21. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Das ist dieser Jüngling. Ich glaube, dass in dem Moment, wo wir uns bewusst werden, dass wir mit Menschen zu tun haben, die Gott liebt und die er als Kinder zurückgewonnen haben will, und in dem Moment, wo wir uns darauf einlassen, dass seine Liebe in uns wirksam wird und wir mit ihnen von dieser Perspektive aus kommunizieren, Kontakt aufnehmen, wenn wir das tun, das ist der Punkt, wo die Liebe anfängt, wirksam zu werden. Ich glaube, dass das genau das ist, was uns freisetzt, Transformation überall hinzubringen. Und ich glaube, das geht in verschiedene Bereiche. Und ich denke, dass wir uns bewusst machen müssen, dass jeder hier, also ich habe gesagt, Gott tut das so oder so, ob wir dabei sind oder nicht, und das stimmt. Aber wir sind eingeladen, Mitarbeiter zu sein. Wir dürfen Mitarbeiter sein. Und zwar nicht mit Anstrengung, sondern einfach, indem wir in Liebe mit Menschen umgehen, in Liebe Menschen begegnen, indem wir an unserem Arbeitsplatz in Liebe die Dinge tun, die wir tun, indem wir am Arbeitsplatz stehen und auch in Gottes Gegenwart die Dinge tun, die wir tun. Weißt du, du bist eine neue Schöpfung. Du hast Christi Sinn. Jesus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit und der Ehrlichkeit auch. Und du bist in ihm. Wir haben alles Mögliche bekommen von Gott, um jeden Teil unseres Lebens aus Gott heraus zu leben. Wir können das. Und das ist unsere Beauftragung. Und es ist nicht die Beauftragung vom Pastor, vom Apostel, vom Propheten, vom Evangelisten oder Hirten, die Stadt Duisburg zu transformieren. Sondern der Leib Christi ist dazu berufen, und zwar eigentlich jeder, dass wir in dieser Liebe leben und dass wir in dieser Gegenwart leben und dass wir all die Mittel nehmen, die Gott uns gegeben hat, um sie auf die Art und Weise einzusetzen, dass Transformation beständig weitergereicht wird. Und manchmal wissen die Leute das gar nicht. Sie wissen nicht, was da passiert. Du hast den Sinn Christi, du sitzt an deinem Computer, stellst fest, es gibt ein Problem. Die ganze Firma weiß, es gibt ein Problem in den Prozessen. Du sitzt da und denkst in Liebe an deinen Chef und denkst, Mensch, ich habe doch den Sinn Christi. Und plötzlich macht es Ping und du hast die Erleuchtung. Nicht eine biblische, sondern eine Softwarelösung. Und du gehst zu deinem Chef und sagst, hey, mir ist da gerade dieses Ding gekommen. Und irgendwann in diesem Prozess ergibt sich vielleicht die Möglichkeit, dass du mit deinem kleinen Zeigefinger auf Gott zeigst und sagst, eigentlich kommt es von da. Und er sagt, okay, also sie mit ihrem Gott, aber die Lösung ist gut. Ja? Also passiert's doch, oder? Und wenn wir weiter in dieser Liebe bleiben, mit den Leuten so umgehen, hey, das ist das, was Transformation fließen lässt, wo sie dann irgendwann sagen, ich will das, ich möchte das gerne. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass du es immer so hast. Und dann gibt's ein paar Dinge, und ich finde es super, dass die Anja vorhin das schon angesprochen hat. Ein Problem, was uns hindert daran, also nochmal, wir sind alle berufen, wir sind alle berufen, wir sind alle berufen, jeder Einzelne hier. Und ich werde heute werden wir nochmal so ein Gebet über euch sprechen, weil wir werden euch aussenden, ihr seid Gesandte. Aber es gibt Dinge, die uns abhalten. Eins zum Beispiel sind Enttäuschung auf der einen Seite und dann Scham und sowas wie Verdammnis. Weißt du, das eins der größten Probleme, glaube ich, besteht darin, wir predigen darüber, dass wir in Christus sind, dass wir einen Standard von Heiligkeit haben sollen und dann gehst du raus und irgendwas passiert und du weißt, ja, ich habe es nicht gepackt. Und dann kommt dieses Ding der Verdammnis. Aber die Bibel sagt, es gibt also nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, das Leben in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde des Todes. Und wir müssen an dieser Stelle weg von diesem, weißt du, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen weg davon, uns vereimern zu lassen vom Teufel, der sagt, du hast versagt und deswegen bist du einfach ein schlechter Mensch. Schau doch nur an, wie du bist. Guck dich mal ganz genau an. Guck mal zwischen deine großen Zehen, da ist Fußpilz. Ja? Und was wir tun ist, wir haben unseren Blick noch auf Jesus gerichtet, denken, ja Teufel, ja, irgendwie... Irgendwie hast du ja, da ist wirklich was. Und schon nimmst du den Blick weg und dann fängst du an zu fokussieren auf deine Probleme. Wenn der Teufel deinen Blick einmal dahin lenken kann, dann versucht er dir nur noch da zu halten. Und das ist eine Lüge. Es muss weg. Das können wir nicht zulassen. Wir haben keine Zeit dafür. Du kannst dem Teufel sagen, ich habe keine Zeit. Ich entschuldige mich bei Gott und ich mache jetzt weiter. Nein, ernsthaft. Wir haben keine Zeit dafür. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind wunderbar gemacht. Es kommt aus dem Vater, dass wir in Christus sind. Und der ist uns geworden zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist Jesus Sache, nicht unsere. Danke, Jesus. Der Teufel sagt zu dir, hey, hör mal, hast du heute Morgen schon versucht, dich zu erlösen? Wird mal wieder Zeit. Sagst du, nee, hat jemand anders für mich gemacht. Ja. Das muss sein. Wir müssen das tun. Ja, aber ist das keine Heuchelei? Wenn der Apfelbaum keine Früchte bringt, weil er erst 2 Monate alt ist und sagt, ich bin ein Apfelbaum. Ist doch Heuchelei, oder? Der hat doch noch nie Äpfel gesehen. Der weiß wahrscheinlich nicht mal, dass er aus einem rauskommt. Dieses Ding, wer kennt das? Nimm mal die Hände hoch, wenn du das kennst, dieses Verdammnisding, das sagt, du hast schon wieder was verkehrt gemacht. Und wo du dann 5 Stunden brauchst, um den Fuß wieder auf den Boden zu kriegen, nimm mal die Hände hoch. Das ist gut. Vater, in dem Namen Jesus, wir brechen diese Macht jetzt, gerade jetzt, in Jesu Namen. Das ist Scham. Das ist das, was Anja vorhin angesprochen hat. Das ist Scham. Und weißt du, Scham wird da kaputt gemacht, wo Authentizität Platz hat. Wo wir echt sein können, wo wir sagen können, wer wir sind, wo wir uns nicht schämen müssen und wo wir trotzdem voneinander wissen und voneinander glauben, dass wir dem Ziel nachgehen, in Christus Jesus befunden zu werden. Sogar der Paulus hat gesagt, Brüder, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, wozu, aus diesem Grunde, ich auch von Christus ergriffen worden bin. Dass ich ihm nachjage, hey, lass uns das tun. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, von dem ich denke, der ist auch krass. Der hält uns auch ab. Weil was ich sage ist, wir sollten in Liebe wandeln und einfach den Saft der Transformation zu den Menschen um uns fließen lassen. Hört sich gut an, ne? Den Saft weiter fließen lassen. Bis man so richtig in Saft und Kraft steht. Ja, Halleluja. Halleluja. Es gibt noch so ein Ding. Und dieses Ding, also ich meine, Waisenkindschaftsgeist könnte man auch sagen, ist auch ein Thema, aber wir reden darüber, dass wir Söhne und Töchter sind. Und das sollte ja eigentlich jeder wissen. Du bist ein Sohn und du bist eine Tochter. Und das sollte nicht nur gewusst werden, sondern ich wünsche mir, dass wir es in unserem Herzen fest haben. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Das ist so ein Geist von Opferhaltung. Diese Opferhaltung, kennt ihr die? Und keiner von uns erlebt das in seinem eigenen Leben glücklicherweise. Die Opferhaltung, das ist die, die sagt, eigentlich will ich die anderen ja nicht lieben, aber sie lassen sich nicht lieben. Eigentlich will ich die anderen ja lieben, aber sie lassen sich nicht lieben. Die sind so unmöglich zu mir, die wollen nicht von mir geliebt werden. Siehst du das nicht? Guck mal, wie der sich verhält. Der will nicht, dass ich ihn liebe. Ich kann das nicht anders, da kann man nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich will ja eigentlich, aber er sorgt dafür. Er ist schuld, dass ich das nicht kann. Ja? Kennt das einer? Diese Opferhaltung, die haben auch Menschen draußen. Und das ist auch interessant. Also die haben so möglicherweise, manchmal weiß ich nicht, ob wir Christen die mehr haben oder die Leute oder was. Ja, wollen wir mal nicht drüber nachdenken. Aber dass Leute ganz häufig dir erklären, dass sie bestimmte Sachen nur tun, weil die anderen. Kennst du das? Also ich mache das eigentlich nur. Und ich kenne das bis zum Extrem, dass Leute dir sagen, es liegt am System. Ist das Beste. Es liegt am System, ist wirklich das Beste. Da fällt dir nichts mehr ein. Ist die Gesellschaft. Es gibt keinen einzelnen Schuldigen mehr, jetzt sind alle schuld. Ja. Und diese Haltung hindert uns, in Liebe zu bleiben. Und wenn sie bei anderen feststellst, ist es wichtig, dass wir anfangen, hinter die Kulissen zu schauen. Wir müssen uns dafür interessieren, ihr Herz irgendwie zu sehen. Ja? Aber bei uns sollten wir feststellen, wann immer aus unseren Lippen rauskommt, es kommt ja bei uns nicht, aber wenn für den Fall, dass irgendwann nochmal dir sowas entschlüpft, wie es liegt eigentlich nur daran, dass die anderen, dann geh einen Schritt zurück innerlich und sag, naja, stimmt, die anderen haben wirklich was verkehrt gemacht, aber es hindert mich nicht, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und das ist wirklich wahr, es hindert uns nicht, gesunde Entscheidungen zu treffen. Wir müssen nicht behaupten, dass die anderen alles richtig machen, wenn es nicht so ist, ist es nicht so, aber wir dürfen auf dem Pfad bleiben, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und das setzt Liebe frei. Und in dieser Liebe fließt Transformation zu anderen Menschen. Und in dieser, eigentlich ist das so, dass ich in dieser Haltung dann Christus in uns vollständig entfalten kann. Also ich bin sicher, es gibt bestimmt noch ein paar mehr Hinderungsgründe, aber ich denke für heute Morgen, diese beiden sind schon wichtige. Und jetzt würde ich gerne mal fragen, wir sind ja transparent und offen. Ich persönlich kenne die Opferhaltung, ich kenne die von mir. Ja, also mit meiner Frau haben wir solche Probleme eigentlich nie, aber nur weil du, gibt es bei uns gar nicht. Nee, also ich kenne das auch, aber wenn dich das betrifft und du das kennst, dann möchte ich auch bitten, dass du aufstehst und dann sagen wir mal Goodbye zu dem Geist von Opferhaltung. Sprich mir einfach mal nach. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich mit diesem Geist kooperiert habe, der hinter dieser Opferhaltung steckt. Es ist ein abscheulicher Geist. Du Geist von Opferhaltung, ich kündige dir heute meine Zusammenarbeit. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Ich habe mit dir abgeschlossen. Lieber Vater im Himmel, bitte nimm diesen Geist und tu ihn dahin, wo er hingehört. weit von mir weg.
Heiliger Geist,
wann immer ein neuer Angriff kommt,
mach mich aufmerksam
und hilf mir, gesunde Entscheidungen zu treffen.
Amen. Jetzt dürft ihr euch ersetzen.
Das ist übrigens, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Bei diesen ganzen Dingen ist das so, weißt du, was jetzt passiert? Ich kann dir sagen, ich kann ein prophetisches Wort für die nächsten Woche oder so, oder vielleicht für heute schon. Folgendes passiert: Es gibt eine Situation, wo die anderen schuld sind, dass du was nicht richtig machst. Und du sprichst es aus. Und dann denkst du dir, Mensch, jetzt hat mein Gebet auch nichts gebracht. Und dann kommt der Teufel und sagt, stimmt, dein Gebet hat dir auch nichts gebracht. Du hast dich gar nicht getrennt, das Ding ist nicht weg, ich bin immer noch da. Und dann laden wir ihn ein und sagen, okay, ich glaube die Lüge. Und das machen wir eben nicht heute, okay? Der Punkt ist der, dass solche Sachen in unserem Bewusstsein irgendwie eine Zeit brauchen, bis sie durch sind. Und interessanterweise passiert Folgendes. Man stellt fest, dass man diesem Geist auf den Leim gegangen ist, nachdem es passiert ist. Wenn wir aber dabei bleiben, zu glauben, dass wir eine Freisetzung empfangen haben, stellen wir es dann schon irgendwann fest, während es noch passiert. Das ist schon eine Steigerung. Und dann gibt es den Punkt, wo es dann dazu kommt, dass wir es feststellen, bevor wir es versuchen. Und dann sind wir aus dem Ding raus. Wirklich, das ist echt gut. Und dazu seid ihr eingeladen. Jetzt möchte ich noch eine Sache machen. Ich finde es so wichtig. Also, wisst ihr, dieses ganze Thema, diese Transformation zu bringen. Ich habe ja vorhin am Anfang ein bisschen von dem erzählt, was Paul so gesagt hat. Er kommt eigentlich zu dem Ergebnis, dass es grundlegend im Grunde drei Ausdrucksformen von Menschen gibt. Das eine ist sozusagen Erweckungsträger, das sind Leute, die einfach nirgendwo lang gehen können, ohne mit jemandem über Jesus zu reden. Ja? Und das ist super und das gehört mit dazu. Und da ist es umso wichtiger, wenn du so jemand bist, da ist es umso wichtiger, dass du in dieser Liebe unterwegs bist. Das ist wirklich wichtig, weil das deine Effektivität mit Sicherheit erhöht. Und dann gibt es die Zweiten, das sind die Leute, die sind so Reformatoren, die sitzen am Arbeitsplatz an verschiedenen anderen Stellen und die müssen immer die guten Ideen, haben immer die guten Ideen, wie man Sachen noch besser gestalten kann, wie man Dinge noch guter machen kann. Und auch das ist eine göttliche Gabe und hilft Menschen, was zu sehen von Gott. Und dann gibt es die Dritten, das sind die Träger von Renaissance, sagt er, das ist auch ein Ausdruck, also Kreativität und Schönheit. Und auch da steckt dahinter, dass es eigentlich auf Gott hinweisen soll. Und da ist vielleicht noch wichtig, dass diese Art von Kreativität nicht nur bedeutet, dass man malt. Malen ist ein toller Ausdruck von Kreativität, aber eine Geschäftsidee ist auch Kreativität. Eine Geschäftsidee, mit der man sozusagen dafür sorgt, dass ein bestimmtes Problem von Menschen gelöst wird und man damit auch Geld verdienen kann, das ist eine super Sache und das ist ein göttliches Ding. Und auch das trägt bei zur Transformation von Städten und ganzen Nationen. Und ich möchte euch da heute ermutigen und eigentlich aussenden. Ich werde das machen. Ich werde gleich, wenn ihr das möchtet, dürft ihr dann gleich aufstehen. Ich sage dann gleich wann. Und dann werde ich über euch den Missionsbefehl nochmal vorlesen. Und damit wir das wirklich so aufnehmen können. Wäre das was? Also, ich glaube, ehrlich, also eigentlich muss ich sogar sagen, wir müssen als Gemeindeleitung sicher irgendwie nochmal Buße tun und uns vielleicht sogar entschuldigen. Also, weil ich glaube, dass wir nicht verstanden haben, wie sehr wir eigentlich anders funktionieren müssen, als das bis jetzt so der Fall war. Wisst ihr, das Ziel, was wir haben, ist Transformation von einer ganzen Nation und von einem ganzen Kontinent. Und dazu ist wichtig, und ich meine, da kann man jetzt, diese Aussage kann man jetzt interpretieren, wie man will, da bin ich schutzlos, aber dazu ist wichtig, dass wir diesen Sendungsauftrag, der über jedem Einzelnen ist, super deutlich machen. Und dazu ist auch wichtig, dass wir Menschen helfen, in die Größe ihrer Bestimmung reinzukommen. Und das ist super wichtig. Und diese Größe der Bestimmung, die ist eben nicht hauptsächlich hier drin, in diesen vier Wänden, ist sie nicht. Kann sie nicht sein. Wir können hier nicht mehr als 3 oder 4 Angestellte haben. Auch wenn wir Tausende werden, dann können wir vielleicht 10 haben. Aber das Verhältnis von Leuten, die hierher kommen und die hier drin arbeiten, ist relativ 95 zu 9, 5 oder so Prozent. sondern es muss darum gehen, dass wir Leute freisetzen in ihre Größe an den Ort, wo Gott sie gesetzt hat und sie anfeuern und ermutigen und Zeugnisse davon hören, was da passiert. Das brauchen wir unbedingt. Unbedingt, wir brauchen das. Das ist das, was unsere Welt verändert. Okay? Wir alle sind miteinander gesandt. Wir sind apostolisch. Diese Gemeinde ist apostolisch. Wir sind eine neue apostolische Gemeinde. Wir sind apostolisch. So schön, dass man sich freuen kann. Wir sind wirklich apostolisch. Wir sind altapostolisch. Okay, wenn ich die Bibelstelle finde, dann dürft ihr aufstehen, wenn ihr diese Sendung nehmen möchtet. Ja, ist es, ne? Das wusste ich, aber ich muss mal gucken, wo die in meiner Bibel ist. Das ist so gut. Ich glaube, der Hans-Jörg ist am Livestream, der hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Er sagt, einen super Gottesdienst euch. Wir sind gerade zurück vom. Er war nicht am Livestream, der ist fremdgegangen, der war im Abendgottesdienst im Hope Center. Wie kann er nur, ne? Echt? Ich habe hier Matthäus 28. Matthäus 28, ja, ne? Habe ich. Okay. Wollt ihr aufstehen dazu und das empfangen? Okay. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Und jetzt nimm diese Worte als Worte Jesu zu dir, okay? Ja? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus, ich segne jeden Einzelnen hier und ich sende jeden Einzelnen in deinem Namen rauszugehen und Nationen zu Jüngern zu machen, Teil des Transformationsprozesses zu sein, den du wirkst. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen, dass du derjenige bist, der Transformation wirkt und wir daran teilhaben dürfen, dass es nicht andersrum ist, Herr. Und ihr seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.